Deutschlandfunk Nova.
Was mich und auch die Menschen, die ich in den Wohnprojekten kennengelernt habe, umtreibt, das ist die Frage nach Zusammenhalt, nach Gemeinschaft in unserer Gesellschaft. Klar ist das total schön und wichtig, irgendwie sich selbst zu verwirklichen, auszubrechen, gerade wenn man jung ist, ne, irgendwie die Freiheit zu genießen, zu gucken, wo will ich eigentlich hin, wo komme ich her, ne? Und die Frage ist für mich so ein bisschen, was kommt denn dann? Was kommt nach der Selbstverwirklichung? Früher waren wir sehr eingebunden, also ganz früher war das ziemlich klar, irgendwie in deiner Dorfgemeinschaft oder auf dem Hof oder in der Kirchgemeinde. Bei uns zu DDR-Zeiten zum Beispiel gab es auch Brigaden und solche Sachen. Irgendwie hatte halt jeder einen Platz und wusste, wo er hingehört. Heute kannst du im Prinzip ja alles machen, überall hingehen, kannst in der Großstadt jahrelang nebeneinander herleben, ohne zu wissen, wer eigentlich dein Nachbar ist. Versteht mich nicht falsch, ich will ja nicht irgendwie sozialromantisch, irgendwie nostalgisch werden, aber die Frage ist ja schon so ein bisschen, wie hält eine Gesellschaft zusammen, in der Individualität so wichtig ist? Und in der viele sehr auf sich schauen, ne? Ich habe deswegen mit Andrea Hense gesprochen über diese große Frage nach dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Andrea Hense ist Soziologin. Sie arbeitet am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am überregionalen Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also genau die richtige Frau, um solche Fragen zu haben und ihr zu stellen. Ich wollte von ihr wissen, stimmt es denn, dass es heute weniger Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gibt?
Wenn man da mal guckt auf zentrale Entwicklungen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden, kann man sicherlich sagen, dass eine zentrale Entwicklung ist, dass es eine wachsende Ungleichheit gibt in der Gesellschaft, die sowohl subjektiv so wahrgenommen wird, dass sie den Zusammenhalt gefährdet. Wir würden auch objektiv sagen, es gibt so ein Auseinanderdriften, ne? Also eine Polarisierung sozialer Lagen, gerade an den Rändern von großem Reichtum und extremer Armut, das wächst. Und das ist sicherlich was, was die Menschen auch wahrnehmen und auch so gesagt wird in Umfragen, dass die wachsende Ungleichheit was ist, was den Zusammenhalt gefährdet. Und eine zweite Entwicklung, auf die ich vielleicht noch mal kurz eingehen würde, ist, dass wir auch eine Entkopplung von verschiedenen Lebenswelten sozialer Gruppen feststellen können. Also es ist ganz normal, dass sich sozusagen ähnliche ja auch eher interagieren miteinander. Zum Teil ist das ja auch sozialräumlich so bedingt. Die Frage ist aber, wie stark koppelt man sich oder sieht man nur ähnliche Personen und bleibt untereinander mit den ähnlichen? Und inwiefern grenzt man sich negativ auch nach außen ab? Also letzteres muss ja auch nicht unbedingt sein. Man kann ja auch indifferent gegenüber der Außengruppe sein. Und da sehen wir auf jeden Fall auch, dass es gerade anhand politischer, also Parteizugehörigkeit oder Parteisympathie, große Differenzen gibt, zum Beispiel zwischen Grünen und AfD-Wählern. Wir sehen auch, dass es zwischen Reichen und Armen und nach Bildungsniveau so eine extreme Entkopplung gibt. Wir sehen es ein bisschen in Bezug auf Ost-West, dass man mehr Gefühle für die eigene Gruppe hat, aber interessanterweise nicht diese extreme negative Abgrenzung nach außen. Und das sind sicherlich zwei zentrale Entwicklungen, die auch dazu führen, dass die Menschen wahrnehmen, ja, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet ist.
Was bedeutet denn aber Zusammenhalt genau oder versteht da jeder was anderes drunter?
Ja, sicherlich kann man Zusammenhalt nicht ganz eindeutig definieren, weil es ganz unterschiedlichste Facetten hat. Und genauso halten wir es ja auch in unserem Institut, dass wir ganz unterschiedliche Aspekte davon untersuchen. Und das, was wir in einem qualitativen Panel gemacht haben, ist, dass wir die Leute selbst befragt haben und dann daraus aus ihren Erzählungen, von ihren Erfahrungen, von ihren Lebensgeschichten, wie sie in unterschiedlichen Bereichen agieren und die Gesellschaft auch wahrnehmen, eine Typologie entwickelt haben von 6 verschiedenen Typen von Zusammenhaltsvorstellungen. Und da sehen wir doch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Typen. Wer im Typ 1 eher die Vorstellung, dass die Gesellschaft eine feste, hierarchisch strukturierte Ordnung ist. Das sind Personen, die sich auch im Lauf des Lebens eher untergeordnet haben. Sie erwarten das aber auch von anderen, ne? Also üben beispielsweise sowas wie soziale Kontrolle aus. sozialen Wandel erleben sie eher als negativ. Das heißt beispielsweise diese Diskussion um Gendersternchen, sozialökologische Transformation, das wird häufig abgelehnt. Und diese sind Personen, die auch eher in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten leben und sich aber negativ nach außen auch abgrenzen. Mhm. Und der Typ 2 ist eigentlich, ja, wenn man so will, in gewisser Weise das Pendant dazu, die erfahren, dass Zusammenhalt eben auch exklusiv ist, eben weil sie nicht Teil dessen sind. Das heißt, sie erfahren eher, dass die Gesellschaft auf sie Konformitätsdruck ausübt. Und in den Interviews sehen wir dann ganz häufig, dass sie ihre Anpassungsleistung in den Vordergrund rücken, also sich beispielsweise als gute Arbeitslose präsentieren, die versuchen, möglichst schnell in Erwerbsarbeit zu kommen, oder als Migrantin, die schnell die Sprache lernen und auch anderen Erwartungen der Gesellschaft entsprechen. Und hier erleben wir eigentlich eher so einen permanenten Kampf um Zugehörigkeit und ganz viele Personen, die auch Ausgrenzungserfahrungen machen. Und eigentlich würde man da sagen, dass eine gute Gesellschaft für sie eine ist, an der sie auch teilhaben können. Mhm. Und vielleicht, um auch nochmal deutlich zu machen, dass Gemeinschaft auch was ganz Unterschiedliches bedeuten kann. Im Typ 1 war ja diese Gemeinschaft auch zentral. Im Typ 3 ist es so, dass da Gemeinschaft auch zentral ist. Und zwar der gemeinschaftliche Zusammenhalt durch Selbstorganisation. Also Zusammenhalt wird weitestgehend selbst geschaffen mit Gleichgesinnten, also beispielsweise in Kulturprojekten, politischen Initiativen, gegebenenfalls auch familiär, und hier werden Institutionen eher als soziale Zumutung gesehen und man möchte mit, ja, Gleichgesinnten kooperieren. Anders, und das ist aber hier zentral als in Typ 1, ist es aber so, dass man durchaus eine solidarische Bezugnahme auf Menschen außerhalb dieser Gemeinschaft hat. Also
sich nicht negativ abgrenzt.
Sich nicht negativ abgrenzt, sich auch unterstützt, rein praktisch oder auch für Gleichberechtigung oder sowas. Das heißt, wir haben hier eine viel größere Toleranz für Abweichung. Also im Prinzip ist Zusammenhalt sowas, dass jeder nach seiner Fasson leben soll und man aber manche Sachen eben auch gesamtgesellschaftlich eben regeln muss. Mhm. Vielleicht so ein bisschen zu Ihrer Eingangsfrage. Der Typ 4 ist bei uns eher einer, der so einen zweckgebundenen Zusammenhalt hat von eher eigeninteressierten Individuen. Das heißt, dort findet man eher eine auf das Individuum egozentrierte Kooperation zum eigenen Vorteil. Für diese Person ist es auch wichtiger, selbst anerkannt zu werden, auch in ihren sozialen Engagement, was sie zum Teil machen, steht eher das eigene Ego im Vordergrund und der soziale Aufstieg. Das sind auch eher Menschen, die sowas wie eine leistungsgerechte Ungleichheiten akzeptieren. Die engagieren sich schon auch für die Gesellschaft, aber wie gesagt, es ist eher die Frage, was bringt das sozusagen für mich und meine eigenen Interessen?
Also Zusammenhalt schön, aber was bringt mir das im Prinzip, ne?
Genau, die engagieren sich durchaus sozial, aber es ist immer relevant, dass das für die eigene Anerkennung, den eigenen Aufstieg, die eigenen Interessen eben was bringt. Der Typ 5 ist einer, wo es viel mehr darum geht, dass der Zusammenhalt dynamisch ist, dass man durch so deliberative Praktiken, also sowas wie argumentieren, abwägen, gemeinsam beratschlagen, sich verständigen, Regeln hinterfragen, aushandeln und so weiter, dadurch Zusammenhalt schafft. Das heißt, das sind im Prinzip Personen, die eine sehr, sehr hohe Toleranz für Abweichung haben und sich eher so in so einer Rolle erleben als Vermittlerin, als Moderatorin. Und anders als jetzt in diesem Typ 1, wo es ja darum ging, auch Unterordnung, sind das eher so Personen, die sich auch, wenn jemand anders ist, nicht selbst in Frage gestellt fühlen dadurch. Mhm. Aber die durchaus Kritik an Extremismus oder auch Egoismus und damit tendenziell auch sowas wie diesem Typ 4 haben.
Also ich glaube, das macht auf jeden Fall mal klar, so eine Typologisierung kann man ja auch mal selber gucken, wo passe ich eigentlich rein, welcher Typ bin ich eigentlich. Aber es macht auf jeden Fall klar, Zusammenhalt bedeutet für jeden auch ein bisschen was anderes, ne? Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn viel so ein bisschen dahergefloskelt wird, wir brauchen mehr Zusammenhalt. kommt dann eben die nächste Frage, die Frau Hensiche aufwirft. Naja, was bedeutet das denn aber für jeden Einzelnen, wenn das was Unterschiedliches bedeutet für jeden Einzelnen? Wie schaffen wir das denn? Was passiert denn, wenn der Zusammenhalt in der Gesellschaft fehlt?
Was man sicherlich sehen kann, ist, dass manche zurückgehen, dass die Konflikte zunehmen. Dass es sicherlich aus meiner Sicht ein Problem auch ist, wo lernen wir überhaupt sowas? Auf Augenhöhe anderen zuhören, Interesse für andere Sichtweisen, eine Diskussionskultur ohne Vorverurteilung etc. Und das sehen wir natürlich ganz stark, dass es da einen sehr hohen Wunsch auch gibt bei unseren Befragten.
Mhm. Kann ich denn da irgendwie von oben politisch gegensteuern? Also kann ich sagen, so als Politik, wir brauchen aber hier gesellschaftlichen Zusammenhalt, kann ich den irgendwie schaffen?
Ich denke, die Politik kann es natürlich nicht nur alleine schaffen und es ist sicherlich auch schwierig, da jetzt ganz klare Handlungsanleitungen zu geben. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass beispielsweise diese Ungleichheiten beklagt werden. Und was man zumindest sagen könnte, dass man nicht ein Auseinanderdriften befördern sollte, sondern eben befördern sollte, dass es mehr Zusammenhalt gibt. Das bedeutet sicherlich auch, dass man ganz unterschiedliche Personen auch sieht. Also was wir beispielsweise in Interviews immer wieder hören, ist, dass durch diese Fokussierung auf akademische Ausbildung manche sich einfach nicht gesehen fühlen, die eine Ausbildung haben und eben nicht keine akademische Ausbildung und nicht gesehen fühlen und auch nicht anerkannt fühlen, auch in der Sprache nicht. Das heißt, durch sowas kann man es sicherlich befördern, dass man sowohl in der Sprache als auch in dem, was man propagiert oder fördert, schaut, wen es auch ausgrenzt. Sicherlich kann man es auch fördern dadurch, dass man soziale Ungleichheiten abbaut, dass man auch guckt, was sind die Alltagsprobleme der Menschen, was muss hier sozusagen gelöst werden, damit der Alltag der Menschen sich verbessert. Ich denke, dass das auch ganz viel von gesehen werden und sich zugehörig fühlen zu tun hat. Und sicherlich geht es auch darum, möglichst viele Möglichkeiten zu schaffen, wo man sich auch begegnen kann in ganz unterschiedlicher Weise. Und da wäre sicherlich politisch insofern was zu tun, als es die Frage ist, welche beispielsweise Bildungseinrichtungen gibt es, wie sind die segregiert, wie kann man bewirken, dass dort ganz unterschiedliche Personen auch aufeinandertreffen und sich überhaupt wahrnehmen können. Welche anderen Orte gibt es, wo das stattfindet, beispielsweise Fußball oder Sport? Mhm. Wie kann man das fördern? Oder wir sind auch viel im Kontakt mit Menschen in Dörfern oder vor Ort, die teils hoch engagiert sind und sich dann beklagen, dass sie soziale Orte nicht schaffen können, weil es einfach administrativ zu aufwendig ist, hier irgendwelche Anträge für zu stellen. Und auch sicherlich das wäre was, was helfen könnte, ja, dass die Menschen sich selbst organisieren können und Orte der Gemeinschaft auch schaffen.
Weil, wenn ich mir so überlege, also was so ein Ort sein könnte, wäre ja eigentlich das Internet, ne? Also weil da ja ist ja vollkommen egal, ob du studiert hast oder eine akademische Ausbildung, da kann ja quasi im Prinzip jeder mitmischen, jeder seinen Senf dazugeben. Wenn ich mir dann aber Social Media angucke zum Beispiel, da schmeißen sich ja Menschen ganz schnell die schlimmsten Verwünschungen an den Kopf und ich habe nicht das Gefühl, dass wir gut darin sind, irgendwie so Unterschiede auszuhalten. Müsste man das nicht irgendwie, also gibt es Orte, wo man das wirklich üben kann?
Also ich würde sagen, es kommt immer so ein bisschen auch auf die einzelnen Personen natürlich drauf an. Eine Voraussetzung ist natürlich, dass es Orte gibt, an denen sich unterschiedliche Personen auch begegnen können und dann der Ort so gestaltet ist, dass man entsprechende Mitspracherechte auch hat, dass es transparente Entscheidungsprozesse und sowas wie Kommunikation auf Augenhöhe gibt. Also für mich wäre sicherlich, die Schulen sind ja quasi ab der weiterführenden Schule auch eher differenziert. Da könnte man natürlich drüber nachdenken, ob es mehr Schulen gibt, wo eben diese Differenzierung nicht stattfindet, beziehungsweise in den Grundschulen findet das ja statt, wobei die Grundschulen allein durch die Stadtteile ein Stück weit segregiert sind. Also hier für eine größere Durchmischung zu sorgen, wäre sicherlich ein Aspekt. Und ich würde sagen, dass sowas wie Vereine und Sport, also beispielsweise der Fußball, ist meine subjektive Wahrnehmung, dass dort sehr unterschiedliche Personen auch zusammenkommen. Aber dann ist wiederum ja die Frage, wie handelt man Sachen auch miteinander aus?
Also die, die das ja auf jeden Fall machen, sind diese Wohnprojekte, die ich mir angeschaut habe. Also bei denen ist Aushandeln ja oberste Priorität. Wenn die nicht gut kommunizieren, dann geht gar nichts in so einer Gruppe. Finden Sie denn, dass man zum Beispiel mit solchen Wohnprojekten gesellschaftlichen Zusammenhalt quasi im Kleinen kreieren kann?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also natürlich kann man das, weil sämtliche Erfahrungen sich auf Einstellungen, Erfahrungen einzulassen, gemeinsam was aushandeln und einen Kompromiss zu finden, sicherlich förderlich sind. Einschränkend muss man sagen, dass natürlich auch Wohnprojekte wie alle sozialen Institutionen bestimmte Eintrittsvoraussetzungen auch haben und nicht die gesamte Gesellschaft abbilden. Also sicherlich.
Da treffen sich dann auch ähnliche Leute, ne?
Ja. Ja, ähnlich ist ja immer die Frage in Bezug auf welche Kriterien. Ne? Also es wird sicherlich je nach Wohnprojekt, auch da gibt es ja unterschiedliche Formen, es wird sicherlich eine stärkere Homogenität nach sozioökonomischen Kriterien sozusagen, also wer hat sozusagen die Ressourcen, um sich das leisten zu können, geben. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch stärkere Ähnlichkeit Richtung akademische Ausbildung beispielsweise gibt, dass da ein höheres Interesse ist, sich in Wohnprojekten zu organisieren, je nach Wohnprojekt. Dazu habe ich selbst keine Forschung gemacht, aber zumindest die mir bekannt sind, gibt es auch weniger migrantische Personen, die dort Teil sind. Also von daher ist sicherlich unterschiedlich nach Wohnprojekten und wie gesagt, es gibt ja auch unterschiedliche Formen, auch welche, wo man nicht viel Eigenkapital mitbringen muss. Aber um Ihre Frage zu beantworten, wäre sicherlich zu gucken, wie durchmischt sind denn die Personen dort, ne? Also welcher Teil der Gesellschaft trifft sich dort? Das ist nicht negativ zu verstehen. Erst recht, weil ich eben ja auch gesagt hatte, es ist völlig normal, dass man sich in gewissen Bubbles trifft oder gewisse soziale Ähnlichkeiten haben. Die Frage, wo es aus meiner Sicht vor allen Dingen problematisch wird, ist, wenn man gar keine anderen Orte mehr hat, anderen zu begegnen und vor allen Dingen, wenn man sich negativ gegenüber den anderen abgrenzt. Und von daher ist so ein Wohnprojekt ja eine Form, sich zu treffen und die Menschen sind ja weiterhin in Vereinen aktiv, in der Schule, an Arbeitsplätzen, wo sie sicherlich auch noch andere treffen können. Von daher spricht überhaupt nichts dagegen, so was Privates wie zusammen wohnen durchaus auch auf Ähnlichkeit zu setzen. Und wie gesagt, dieses Deliberative, dieses Moderieren und trotzdem, auch wenn sie ähnlich sind, bringen sie ja ganz andere Erwartungen, Werte, Einstellungen mit. Trotzdem werden in diesen Wohnprojekten ja sehr viele Aspekte verhandelt. Und allein das, denke ich, ist durchaus etwas, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch nach außen stärken kann.
Dr. Andrea Henze von der Uni Göttingen, die auch am überregionalen Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt forscht, hat uns hier auf jeden Fall mal so einen Deep Dive in ihre Thematik gegeben und was eben Zusammenhalt auf einer gesellschaftlichen Ebene überhaupt bedeutet. Für alle ein bisschen was anderes, je nachdem, was für ein Typ wir sind und was es auch bedeutet, wenn es diesen Zusammenhalt nicht gibt und wie man den schaffen kann.
Deutschlandfunk Nova.